Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Schalker Markt, dem S04-Podcast, Episode 04 plus 1. Immer noch in der gleichen Besetzung. Mein Name ist Robert Gerda, Online-Redakteur bei Sky. Und mit mir haben wir wieder unseren Schalke-Reporter, der große Schlamann. Und Dirk.
Servus aus meinem Keller. Eventuell ist der Sound ein bisschen anders. Ich habe hier jetzt 2 Wochen lang rumgerödelt und Akustikplatten an die Wand gehauen. Ob die was bringen, weiß ich nicht. Sieht auch übrigens ein bisschen merkwürdig aus. Aber ja, ein neuer Klang, ein neuer Hintergrund. Aber das selbe Duo für den Schalke-Podcast.
Ja, und da viele jetzt auch gefragt haben, die sehen dich ja natürlich nicht, außer in den paar Clips, die vielleicht auf Social Media unterwegs sind. Viele haben gefragt, ob wir das nicht auch als Podcast machen. Das prüfen wir gerade. Das ist dann durchaus in Arbeit. Kann durchaus sein, dass das in den nächsten Wochen auch mit Video dann ist. Dann könnt ihr Dirk und naja auch mich dann die ganze Zeit sehen. Genau.
Jetzt habe ich mir die ganze Mühe hier umsonst gemacht.
Ja, die Mühe hast du ja nicht umsonst gemacht.
Ja, also ja, aber also es ist ja schön, wir beide arbeiten uns ja langsam voran, ne? Wir sind ja noch Anfänger und dann ist das auch erlaubt. Dementsprechend würde ich auch tatsächlich jetzt die Chance nutzen, nochmal auf unseren letzten Podcast zu sprechen zu kommen, weil viele von euch uns und mir geschrieben haben, ich bin in vielen in Diskussionen waren und tatsächlich ein Thema einigen, ich sag mal, ein bisschen aufgestoßen ist, passt ganz gut, glaube ich. Es ging um die Bierpreise. Da haben viele von euch gesagt, hey, die Erhöhung ist vollkommen in Ordnung, Inflationsrate, Personalkosten steigen, da kann man ruhig ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Ja, das kann man so sehen. Ich war überrascht, habe mit vielen geschrieben. Man muss fairerweise dazu sagen, dass der größte Teil der Fans, mit denen ich darüber diskutiert habe, die gesagt haben, hey, das habt ihr ein bisschen überzogen formuliert, haben weder eine Dauerkarte und bei 2 war es sogar so, dass sie gar keinen Alkohol trinken. Aber das ist trotzdem, die Wahrnehmung von außen ist, dass die Erhöhung 1,80 pro Liter für 2 Jahre in 2 Jahren okay war. Hätte ich nicht gedacht, aber gut, das nehmen wir dann mal so hin. Und noch eine zweite Sache, der FC Schalke hat sich auch gemeldet, die hören unseren Podcast auch. Und die fanden es nicht so gut, wie ich negativ über den Deal mit Adidas gesprochen habe. Das kann man tatsächlich so sehen, ich habe es mir hinterher nochmal angehört. Vielleicht, weil ich da auch gerade dann über diesen neuen Weg mit den regionalen Partnern unterwegs war. Da habe ich vielleicht den Adidas-Deal ein bisschen schlechter gemacht, als er ist. Also unterm Strich ist das ein ordentlicher Deal, denn Schalke hat rückwirkend natürlich noch mal ein bisschen Geld gekriegt. Ne? Das ist bei der finanziellen Situation bestimmt nicht verkehrt. Und Schalke 04 hat mehr Einfluss auf die Gestaltung der Trikots. Ist ja nicht unwesentlich wichtig, ne, für viele Fans. Gerade in dieser Saison hat man, glaube ich, ziemlich den Nerv getroffen. Kommenden Trikots ist ja schon geleakt worden. 1 wird in den Stadtfarben sein, in grün. 1 wird angelehnt ans Stadion. Also das ist sicherlich auch ein Vorteil. Und die Einbindung von 11 Team Sports, die ich ja durchaus ein bisschen kritisiert habe, ist zumindest mal dahingehend gut, dass 11 Team Sports in der Lage ist, Lieferengpässe schnell zu überbrücken und schnell, wenn mal eine Größe ausgeht, die dann zu liefern. Was ich aber trotzdem als Aber noch dazu sagen möchte, und das war dann eigentlich auch so die Meinung, die ich nicht gut rübergebracht habe. Es ist halt so, dieser neue Deal ist natürlich auch mit Forderungen verbunden, denn Adidas und 11 Team Sports machen das jetzt nicht, weil sie Schalke so geil finden. Mit Sicherheit auch ein bisschen, aber es geht halt da um Mindestabnahmen von Trikotsätzen. Also das ist durchaus auch mit einem kleinen Risiko verbunden. Und der schöne Kuchen, dieser finanzielle Kuchen, der wird geteilt, weil natürlich 11 Team Sports mit im Boot sitzt bei diesem Adidas-Deal und auch die Agentur Sports 5. Und das ist bei jedem Marketing-Deal so. Und das macht den Deal dann nicht so geil, wie er präsentiert wurde. Also es ist ein ordentlicher Deal, aber eben kein super geiler. Aber verständlicherweise wird er als solcher präsentiert.
Ja, also da soll noch einer sagen, wir gehen nicht auf Feedback der User ein oder in dem Fall sogar Feedback der User und Feedback von Schalke 04. Ich fand bei dem 11 Teams oder bei dem Adidas-Deal auch cool, dass man auch so ein paar Lifestyle-Produkte hat. Ich glaube, man will ja so ein paar Hoodies machen und so weiter. Mal sehen, wie das alles dann aussieht. Und wenn Schalke zufrieden ist und das zusätzliche Geld hilft natürlich. Und klar, wenn noch ein Zwischenpartner dazugeschaltet wird oder dazwischen geschaltet wird, ist immer Abgaben, aber
Ich finde übrigens diese schwarzen Hoodies, die hatten die, ich glaube im letzten Jahr auf der MV, die Leute oben auf dem Podest, das ist so ein ganz schlichte in schwarz, wo nur das Schalke-Logo drauf ist, das habe ich mal so beiläufig fallen lassen, dass ich diese Kollektion ganz gut finde und habe gehört, eventuell gibt es sowas Ähnliches im kommenden Jahr. Ich hoffe, ich spoiler jetzt nicht verkehrt.
Ja, hoffen wir auch. Hoffe ich auch. Ja, ansonsten, bevor wir zu den News der Woche oder zum Sportlichen kommen, wir kriegen extrem viele Anfragen zu der Schalke-Leihe. War ja überall zu lesen, 90 Millionen, Schalke mit super Deal, Schalke hat Geld, wofür wann? Und da waren natürlich Fragen, wofür wird Schalke das Geld einsetzen? Kommen da jetzt neue Spieler? Können wir jetzt für 90 Millionen Spieler kaufen? Also so krass hat das niemand formuliert, aber trotzdem war die Hoffnung, dass man Spieler kaufen kann. Man darf natürlich nicht vergessen, diese Anleihe ist nicht die erste Anleihe. Wir müssen auch alte Anleihen zurückzahlen. Und Dirk, du hast dich da ein bisschen schlau gemacht, was es mit dieser Anleihe genau auf sich hat und vor allem, wie das Ganze funktioniert und wofür das Geld eingesetzt wird.
Es ist ja die sechste Anleihe, die Schalke an den Markt bringt. Und es ist nicht so, dass Schalke jetzt damit Spieler shoppen gehen kann. Denn der Verwendungszweck des Geldes der Anleihe ist ganz klar im Vorfeld gekennzeichnet worden. Also in diesen Broschüren standen zwei Verwendungszwecke drin. Eins, Ablöse alter Anleihen, da komme ich gleich zu. Und Thema zwei ist die Refinanzierung von Verbindlichkeiten. Heißt, Schalke 04 wird diese 90 Millionen nehmen, um die Anleihen, die in den nächsten beiden Jahren fällig sind. Im kommenden Jahr ist eine fällig, da reden wir von so ca. 12 Millionen Euro. Und 2027 ist die größere Anleihe fällig mit knapp 35 Millionen Euro. Diese werden abgelöst. Na, das heißt also, die haben natürlich die Leute, die diese in den anderen Anleihen drinstecken, haben die Möglichkeit, auch in die neue Anleihe zu wechseln. Aber potenziell muss Schalke ja gewährleisten, dass man das Geld, falls das jemand haben möchte, auszahlen kann. Also dafür wird dieses Geld zurückgestellt. Und das andere Geld fließt in die Refinanzierung von Verbindlichkeiten. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Schalke hat ja durchaus noch das eine oder andere zurückzuzahlen. Ich würde da mal als Beispiel das Corona-Darlehen nennen, was abgezahlt werden muss. Das könnte man zum Beispiel nehmen. Vorteil von dieser Anleihe ist, dass man keinen Tilgungsplan hat, wie das bei normalen Darlehen ist. Also wenn du bei einer Bank dir was leihst oder beim Land, dann musst du ja jeden Monat eine Tilgung leisten. Deswegen spricht Schalke ja immer von Zinsen und Tilgungen. Das fällt bei der Anleihe weg. Klar musst du das am Ende bezahlen. Ne? Also in 5 Jahren hast du halt diesen Batzen, den du theoretisch bezahlen müsstest, wenn man das nicht dann wieder mit anderen Anleihe refinanziert. Aber diese Tilgung, die du jetzt jeden Monat hast, die dir natürlich auch deine Budgetplanung ein bisschen hemmt, die fällt dadurch weg. Das heißt, dieses Geld fließt ausschließlich in eine, man könnte grob sagen, Umschuldung und nicht in die Mannschaft. Aber die finanziellen Effekte daraus, dass man anders budgetieren kann, dass man ein bisschen mehr Freiheit hat, das kann natürlich dann irgendwann Auswirkungen auch auf die Gestaltung des Sports haben. Aber primär ist dieses Geld dazu da, um erstmal eine Refinanzierung festzulegen. Und ganz wichtig noch, ich glaube, viele verwechseln das auch ein bisschen. Wenn du jetzt losgehen würdest und mit diesem Geld Spieler kaufen würdest, hätte das einen negativen Effekt auf das negative Eigenkapital. Also, ne, weil du müsstest ja wieder Spieler verpflichten, ne, und würdest dann wieder Geld ausgeben dafür und das geht dann wieder ins negative Eigenkapital. Also, das ist halt schwierig.
Ja, und mit 6,5% ist es natürlich auch, ist auch der Zinssatz günstiger, wie wenn man ein Darlehen bei der Bank aufnimmt, was natürlich auch nochmal, glaube ich, ab 9% oder wie viel auch immer
ist. Es ist ähnlich. Also theoretisch, also das, was Schalke oben drauf zahlen muss, verhält sich ähnlich. Der Vorteil ist jetzt aber, du hast im Endeffekt keine externen Banken oder so, die du halt monatlich beliefern musst, sondern du im Endeffekt hast du ja, ich sag mal so, in den eigenen Reihen. Ne? Das ist halt von der Planung her viel einfacher.
So, also wie gesagt, wir haben sehr viele Fragen bekommen. Das sollte jetzt damit beantwortet sein. Also es wird keine neuen Spieler geben, die durch die Anleihe finanziert werden. Wenn wir neue Spieler kaufen, dann muss Schalke das Geld anderweitig auftreiben, sei es durch Verkäufe oder Erhöhung von Merchandising oder was auch immer, aber nicht durch diese Anleihe. Diese Anleihe hat Dirk ja gerade erklärt, ist ganz klar gekennzeichnet, für was das verwendet wird. Gut, dann würde ich sagen, wir schließen dieses Thema ab. Wenn ihr noch weitere Fragen dazu habt, stellt die einfach, dann werden wir das in der nächsten Episode nochmal aufklären. Ansonsten kommen wir zu den News unter der Woche. Es ist ein bisschen was passiert beim FC Schalke. Und zwar hat Sky exklusiv vermeldet, dass es einen Nachfolgerkandidaten, muss man ja noch sagen, gibt für die Position von Ben Manga als Chefscout. Maximilian Lüftl heißt der Herr, ist 31 Jahre alt oder jung und ist aktuell Chefscout bei Hannover 96. Dirk, ein sehr junger Mann. Was weißt du über ihn und bist du überrascht, dass man sich für jemanden entschieden hat, der noch nicht mit Frank Baumann zusammengearbeitet hat?
Das überrascht mich schon. Also jetzt hinten raus, als wir dann, es hat sich ja dann durchaus auch ein bisschen rauskristallisiert, dass es eher ein junger Mann wird. Vorher, als die Stelle von Ben Manga zu besetzen galt, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher gewesen, dass es jemand wird, mit dem Frank Baumann zusammengearbeitet hat. Da gibt es auch ein, zwei Kandidaten, mit denen er sehr gerne in Bremen und so zusammengearbeitet hat, aber es kommen sicherlich ein paar Faktoren zusammen, bestimmt finanziell, aber auch der eingeschlagene Weg, den man jetzt gerade hat, auch mit Sportdirektor Juri Mölder, dass halt die Konstellation ein bisschen anders ist, dass man vielleicht gar nicht diesen Superhäuptling haben wollte, sondern jemanden, der so ein bisschen frisches Denken hat. Max Lüftl ist so einer, hat selber mal gekickt auch in der Regionalliga, war dann glaube ich Spielertrainer irgendwo in so einer unteren Liga, hat dann ja bei den Bayern angefangen, ist dann nach Pauli gegangen, dann nach Hoffenheim, hat so einen Mentor mit Markus Mann, der glaube ich echt ein guter ist in der Branche und hat sich glaube ich sehr, sehr viel von dem abgeschaut. Hannover findet den eigentlich auch ganz gut, die würden auch gerne mit ihm verlängern, er hat auch ein Vertragsangebot vorliegen, aber er zögert, weil ihn die Herausforderungen von Schalke natürlich auch ein bisschen reizt, weil er sich dann von seinem Mentor, von Markus Mann ein bisschen abkanzeln kann oder ein bisschen ablösen kann und dann was Neues gestalten kann. Es ist aber de facto so, das sieht man jetzt ja auch, bei den letzten Transfers hatte schon Frank Baumann den Hut auf und das wird auch so bleiben. Also die brauchten schon auch jemanden, der jetzt nicht anfängt dann irgendwie mit den Hörnern gegen Frank Baumann zu gehen. Ne? Vielleicht ein bisschen von der Denke, ich habe gelesen, dass es wohl auch ein paar Unstimmigkeiten gab, weil Lüftl in Hannover auch ein, zwei Transfers getätigt hat, die wohl nicht so gezündet haben. Ein Trainer, mit dem sich Lüftl sehr, sehr gut auskennt, weil er sich extrem gut mit ihm beschäftigt hat, weil nämlich Hannover auch an ihm dran war, ist Miron Muslic. Der kennt den sehr gut, der hatte den auch auf dem Zettel. Von daher ist das, also der hat so eine Denke, ne? Der findet diesen Trainertypen gut und das funktioniert dann vielleicht auch, wenn du jemanden holst, der weiß, ey, genau darauf steht Miron Muslic. Von daher mit Sicherheit ein Kandidat, der so in dieses neue Konzept passt. Muss ich mit Sicherheit dann auch beweisen, wenn er halt nicht mehr im Kielwasser von Markus Mann schwimmt. Aber da hat er dann halt einen Frank Baumann. Das ist dann vielleicht auch mal eine neue Aufgabe für ihn.
Ja, sehr interessant. Passt ja auch dann zu dem neuen Weg, den Schalke ja beim Scouting einschlagen will. Etwas moderner, etwas mehr datenbasiert. Ja, sind wir mal gespannt, ob und wann das verkündet wird.
Also Verkündung könnte ich mir vorstellen noch dieses Jahr. Also zumindest ist das, was wir hören. Also das wollen die finalisieren in diesem Jahr. Ob er dann wirklich schon in dieser Saison noch kommt oder dann, das kennt man ja auch immer, ne, dass die dann halt erst in der nächsten Saison kommen, aber vielleicht schon so im Hintergrund ein bisschen mitarbeiten oder so, das wird man dann sehen.
Apropos Spieler, die für Miron Muslic gut passen. Es gab jetzt in dieser Woche auch tatsächlich zwei Gerüchte um mögliche Neuzugänge. Und zwar zum einen hat der Telegraph berichtet, dass Matteo Vaem, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, ein Belgier, der in der zweiten niederländischen Liga spielt, 25 Jahre Innenverteidiger bei ADO Den Haag, Tabellenführer der Liga, relativ deutlich, haben die beste Abwehr, am besten Angriff, haben zwei Spiele weniger und trotzdem 6 Punkte im Vorsprung oder sowas. Also sind sehr, sehr dominant. Laut des Berichts will Vaem nicht verlängern. Auch der FC Groningen aus der Eredivisie ist da dran und eben angeblich auch Schalke. Wir hatten das Thema letzte Woche mal. Das würde so ins Beuteschema passen. Vertrag läuft aus, dass Schalke sich mit dem mal befasst und mal schaut, was für Planungen hat er oder was für Pläne hat er. Dahingehend könnte das schon passen. Was wir allerdings wissen, ist, dass er oder dass Den Haag für Winter kein Angebot vorliegen hat aus Gelsenkirchen. Und das wäre ja nötig, um ihn im Winter zu holen. Im Sommer ist das nicht mehr nötig. Da müssen sie nicht mehr mit dem abgebenden Verein sprechen. Da könnte Schalke einfach ihn unter Vertrag nehmen. Aber zumindest für Winter ist es Stand jetzt noch kein heißes Thema. Kann natürlich noch werden. Die Transferphase ist ja noch nicht mal offen. Was ihn ein bisschen interessant macht für Schalke, er ist Linksfuß. Schalke hat in der Defensive mit Felipe Sanchez nur einen anderen Linksfuß in der Innenverteidigung und er ist ein sehr moderner Innenverteidiger. Ist groß gewachsen, kopfballstark, gutes Passspiel, kann wohl eventuell auch die linke Schiene spielen. Also wenn man sich seine Heatmaps ein bisschen anschaut, hat er durchaus auch Offensivdrang, schießt auch gerne mal Tore. Dieses Jahr 1 Tor, 3 Assists. In den beiden Jahren davor jeweils 3 Tore geschossen. Also das könnte schon passen, aber wie viel da jetzt für Winter dran ist, unklar. Für Sommer möglicherweise ein Kandidat, aber vielleicht einer von vielen.
Ja, glaube ich auch. Also ich habe mit meinem Kumpel Tim gesprochen. Das ist ein sehr, sehr guter Journalist in den Niederlanden, der auch sehr eng an den Verein da dran ist. Der hat mir nur geschrieben, he's in talks with Addo, so heißt der Verein da abgekürzt, about an extension. Also anders als der Telegraph berichtet, wollen die mit ihm verlängern. Und Addo didn't get any offers for him for winter, ne, was du gerade auch gesagt hast. Und er schreibt darunter noch, agent talk. Und dann 17 lachende Smileys. Also der Agent weiß auch, Vertrag läuft aus, den machen wir mal bekannt. Und was zieht in Holland und Belgien besonders? Richtig, der königsblaue Wahnsinn. Also Schalke kann man da immer mit reinwerfen. Wie gesagt, also ist nicht ausgeschlossen, dass Schalke den auf der Liste hat, weil, das haben wir die letzten Wochen ja auch berichtet, ne, wenn der Vertrag ausläuft, ein junger Spieler, der ins System passt, dann klopft man den ab. Aber für den Winter definitiv kein Thema.
Genau. Und dann gab es jetzt noch ein zweites Gerücht. Die WAZ hat heute gemeldet, dass Samet Basta, ein Bosnier, ein Stürmer, 21 Jahre jung, 1,88 groß, ein Kandidat bei Schalke sein soll. Sky Sport konnte melden, oder Sky Sport weiß so rum, dass Schalke an einem bosnischen Stürmer dran war, hatten nicht den Namen, den hat jetzt die WAZ herausgefunden. Und Dirk, war der schon im Sommer ein Kandidat? Da hat sich ja Schalke mit mehreren Stürmern beschäftigt.
Dachte ich tatsächlich auch, als ich das gehört habe. Also ich weiß, dass die WAZ das auch bestätigt bekommen hat, dass der Stürmer zumindest auf der Liste ist. Also dementsprechend, ich dachte erst, okay, das ist der aus dem Sommer. Der scheint es aber nicht zu sein. Also Schalke hatte im Sommer mehrere Stürmer auf der Liste, falls der Transfer mit Musa Sila klappt. Ich weiß bei einem Kandidaten, dass er sich schwer verletzt hat, genau in der Phase. Deswegen war der raus. Und ein Stürmer ist für 3 Millionen Euro ins Ausland gewechselt. Und da dachte ich erst, irgendwie passt das zusammen. Aber der ist es tatsächlich nicht. Also es passt so ein bisschen in das Profil von Miron Muslic, der würde ja gerne, der findet ja zum Beispiel den Philipp Hofmann von Bochum so geil. Großer Stürmer vorne, der die Bälle festmachen kann. Ne? Und wenn du sagst 1,88, dann passt das schon. Bosnischer Stürmer, naja, das lässt dann auch den Schluss zu, dass das ein Miron Muslic-Spieler ist. Und soweit ich das mitbekommen habe, spielt er in Saragossa keine große Rolle. Marktwert ist wohl gesunken. Also, dass der jetzt für den Winter kommt, boah, würde ich jetzt auch mal fast ausschließen, weil das würde ja heißen, dass Silla im Winter geht. Kann mir nicht vorstellen, dass trotz guter Leistung zuletzt jemand im Winter so viel für Silla auf Tisch legt. Dann wieder erst Thema im Sommer.
Ja, ich wollte es gerade noch sagen. Also spielt in der 2. spanischen Liga bei Real Saragossa, wie du gerade gesagt hast. Diese Saison 8 Einsätze, 1 Tor. Allerdings nur 2 Startelf-Einsätze. Also kommt da nicht so wirklich zurecht. Hat in der letzten Saison in 32 Pflichtspielen 4 Tore und 5 Assists gemacht. Also die 5 Assists zeigen auch, der kann auch spielerisch ein bisschen was. Also wenn man sich so ein paar Videos über den anschaut, das ist schon, hat schon ein spannendes Profil. Ist beidfüßig, rechts wie links, ist technisch gut, ist schnell, kopfballstark, bringt also viel mit. Wie gesagt, sehr, sehr jung, 21, und hat in seinen zum Beispiel in seiner letzten Saison für Partizan, die letzten Sommer noch 3 Millionen Euro Ablöse für ihn kassiert haben, immerhin 8 Tore geschossen. Und in der Jugend hat er mal alles zerschossen, da hat er mal in 32 Spielen 39 Tore geschossen. Allerdings, der Marktwert und das Alter und der Vertrag hat nämlich noch Vertrag bis 29. Also würde mich sehr wundern, wenn Schalke sich den on top zu Süller leisten kann. Vielleicht im Sommer, wenn Schalke aufsteigt. Wie du sagst, im Winter tue ich mich schwer, das mir das vorzustellen. Aber wer weiß, vielleicht haben wir ja eine, hat Schalke ja einen Goldesel gefunden und ja, macht dann doch. Aber ich würde da eher die Hoffnungen der Fans würde ich da eher mal etwas versuchen zu dämpfen. Apropos Fans, auch noch in dieser Woche, es gab Karten für die Rückrunde. Und da hat man mal wieder gesehen, wie verrückt eigentlich Schalke ist. Dirk, das ist geil in dieser Woche. Was hast du an der Geschäftsstelle gesehen? Und dich haben auch noch ein paar Fans auch noch angeschrieben.
Also das ist ja schon der Wahnsinn. Also das passiert ja häufiger mal im Jahr, dass der Vorverkauf losgeht. Bei Schalke ist es ja so, dass alle Karten für die Rückrunde auf einen Schlag verkauft werden. Das finden viele Fans nicht so toll, weil dann auf einen Schlag alles weg ist. Ich kann das aus Vereinssicht total verstehen. Die brauchen Planungssicherheit. Damit ist die Bude voll, ne? Und viele Fans haben gefragt, wie machen das andere Vereine? Das hinkt. Egal, wenn ich es jetzt wüsste, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube, bei vielen Vereinen ist das nochmal gestaffelt in verschiedene Phasen. Aber die anderen Vereine haben halt auch nicht so eine hohe Anzahl an Dauerkarten und so ein großes Interesse. Ne? Also als Verein Schalke 04 kann ich verstehen, dass die das an einem Tag machen. Das war ja auch nach einem Tag alles weg. Ich glaube, es ging da um insgesamt, boah, lass mich nicht lügen, 40.000 Karten oder so. Ich hoffe, ich sage keine falsche Zahl, aber es müsste so ungefähr sein. Ich bin morgens zum Training gefahren und dann sieht man schon, wenn die Zelte vor der Geschäftsstelle stehen, alles klar, es scheint wieder Kartenverkauf dran zu sein. Das war jetzt genau, als dieser Temperaturdrop war. Ne? Es war lausig kalt in der Nacht und trotzdem, die sind natürlich bestens vorbereitet. Das sind auch immer so, ich sag mal so, dieselben Kandidaten. Ne, die kennen das schon, mit dicken Decken, mit Zelten, mit Stühlen. Also sieht aus wie auf dem Campingplatz. Ne? Im Sommer wird dann auch mal gegrillt und so. Und die warten dann da Tage. In diesem Fall waren es, glaube ich, 48 Stunden. Ich weiß es gar nicht genau, der als erstes vorne stand. Und das Schöne ist, ich habe das Foto gepostet und habe gesagt, ach du grüne Neune, die Schalke-Fans wieder total gaga. Und ganz viele haben geschrieben, mein Gott, ne, man kann das auch online machen. So. Also das ist dann immer interessant, in den Social Media Stories diverser Leute zu sehen, die versuchen, Karten zu kriegen. Also mir hat Pascal Rux geschrieben. Ich lese das jetzt einmal vor. Hallo Dirk, begeisterter Zuhörer eures Podcasts. Vielen Dank, Pascal. Ich hätte einen Themenvorschlag für nächste Woche. Sprecht doch mal darüber, wie bekloppt wir Fans eigentlich sind. Thema Rückrundentickets. Mein Bruder und ich, wir sind beide Mitglied, saßen mit 3 Handys und 3 Laptops am Tisch, Wartelistenplätze 32.000, 22.000 und 18.000. Parallel haben wir in Summe knapp, Achtung, schätz mal, wie oft die bei der Hotline angerufen haben.
50 Mal?
2.200 Mal. Wenn das so stimmt, ist das irre. Sie haben 1,5 Stunden ohne Unterbrechung immer wieder angerufen. Es hat richtig genervt, schreibt er. Und dann hat es tatsächlich übers Telefon funktioniert. Das erste Mal seit 3 Jahren, dass wir Glück hatten. Vielleicht könnt ihr das mal aufnehmen. Er hat tatsächlich Fotos angehängt. Die kann ich jetzt euch nicht zeigen. Später, wenn wir mal ein Video haben, zeige ich euch das auch. Vielen Dank, Pascal, für dieses irre Ding. Er schreibt, also die letzten Male war es schon echt richtig zum Kotzen für uns, weil wir jedes Mal komplett leer ausgegangen sind. Diesmal hatten wir Glück. Nachfolgend ein kleines Bild als Verweis. Blablabla. Vielen Dank und viel Spaß beim Podcast. Pascal, vielen Dank für so eine schöne Geschichte. Wenn ihr auch so schöne Geschichten habt, schickt uns die. Wir bauen die gerne ein. Also die Schalke-Fans sind völlig gaga. Ich glaube, nach einem halben Tag waren alle Tickets weg. Viele sind leer ausgegangen. Ich weiß, dass da eine Diskussion entsteht. Aber ganz ehrlich, wie soll man es anders? Egal, wie du es machst, du wirst immer irgendwen verprellen. Und von daher, ich kann immer nur allen empfehlen, schaut in diese Ticketbörse rein. Das finde ich ist ein super Tool. Ne, wenn Dauerkarteninhaber ihre Karte nicht gebrauchen, können sie, ist ein bisschen schwieriger geworden, weil man es umgestellt hat, aber relativ einfach über die App die Karten in die Verkaufsbox geben und dann kommt man da an die Tickets ran. Also das ist tatsächlich easy und ein guter Service. Das ist echt toll und ich glaube, da muss man halt schnell sein, aber so kommt man immer noch an Karten ran.
Ja, ohne Worte. Also, 2.200 Anrufe bei der Geschäftsstelle ist ja, also einfach sprachlos. Dass die Schalke-Fans ein bisschen crazy sind, sieht man ja bei diversen Auswärtsfahrten, sei es vor ein paar Jahren damals in Sandhausen, wo es eingenommen wurde, oder in der Bundesliga, als Hoffenheim eingenommen wurde. Das hat Schalke ja als erster Club gemacht. Das haben jetzt noch ein paar andere Clubs übernommen, aber Schalke waren damals die ersten und auch in Hannover. Das Hannover-Feld, das konnte man im TV hören, das war teilweise lauter als die, also das ist schon crazy, der Verein mag zweitklassig sein, die Fans sind es definitiv nicht, also ist schon krass und auch, weil wir auch immer wieder über die aktive Fanszene gesprochen haben, auch die ganzen Choreos, also was die da immer auf die Beine stellen, aller Bonheur, ganz großes Lob und ja, und das zeigt ja auch, ja, die Liebe zu Schalke kennt bei einigen einfach keine Grenzen. Man nimmt Strapazen auf sich, man telefoniert und ja. Und ja, freut mich für die beiden, dass die natürlich Karten bekommen haben. Für die Strapazen wenigstens belohnt worden. Viele andere sind natürlich enttäuscht worden, aber das liegt immer in der Natur der Sache. Wenn das Angebot niedriger ist als die Nachfrage, dann wird es immer Enttäuschte geben. Und wie du sagst, wenn es...
Es läuft halt jetzt auch, ne? Es läuft jetzt, also in der letzten Saison kann ich mich erinnern, dass einige meiner Kollegen auch Karten gar nicht losgeworden sind. Ne, das darf man auch nicht vergessen. Also sobald sportlicher Erfolg da ist und bei Schalke es läuft, dann wird dieser Verein ja überrannt. Das darf man auch nicht vergessen.
Wir kommen dann auch gleich von Dat ist geil zu Dat geht gar nicht. Hat nämlich auch mit Tickets zu tun und zwar in Münster. Da sind einige Schalke-Fans nicht ins Stadion gekommen. Dirk, was hat es damit auf sich?
Also ich finde das in Münster eh schwierig. Also ich fand damals immer, als ich noch selber im Stadion auch privat war, fand ich den Einlass in Leverkusen wirklich teilweise unmenschlich. Ne? Also da wurdest du gefilzt, als wenn du ein Terrorist wärst, also mit bis auf die Unterhose und so. In Münster ist das so, dass der Parkplatz für die Medien direkt neben dem Gästeeingang ist und das dauert unendlich lange, weil auch da die Personenkontrollen wirklich, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles immer so gerechtfertigt ist, aber naja. Und ich habe da schon beobachtet, dass einige Fans da ganz viel diskutiert haben, teilweise abgeführt wurden auch, weil sie nicht reingekommen sind. Dann habe ich mich da erkundigt, was da los ist. Und es ging tatsächlich um relativ viele Fans. Also ich habe von der Polizei gehört, eine gute dreistellige Nummer, Anzahl an Fans haben zum Teil gefakte Tickets bekommen, also sind auf Betrüger reingefallen. Ganz viele, das geht natürlich gar nicht. Ich meine, da kamen halt nur knapp 1000 Schalke-Fans rein. Es passen zurzeit einfach ins Preußenstadion nur 10.000. Anfrage von Schalke-Fans lag weit über 20.000. Dementsprechend haben wahrscheinlich auch ganz viele einfach gar nicht darauf geachtet, oh, ich kriege ein Ticket, boah, haben sich so gefreut und haben gar nicht gemerkt, dass sie da auf einen Betrüger reingefallen sind und standen natürlich dann da am Tor und haben dann erstmal Pech gehabt. Andere wiederum hatten sich über andere Wege versucht, Tickets zu organisieren. Es gibt ja immer Heimfans, die dann einen kleinen Reibach machen wollen und dann ihre Tickets für viel Geld bei eBay verkaufen. Geht übrigens auch gar nicht. Und deswegen standen dann Schalke-Fans am Münsterblock und sind da verständlicherweise auch mit ihren Schalke-Utensilien nicht reingekommen und haben dann versucht, in den Schalke-Block zu kommen. Und da muss man natürlich dann irgendwann aus Sicherheitsaspekten sagen, wir können hier nicht mehr Leute reinlassen, als zugelassen sind. Und die kamen dann auch nicht rein. Also da waren tatsächlich zwei Sachen, die aufeinander geprallt sind, was echt, echt scheiße ist, ne?
Also das mit den gefakten Karten ist natürlich übel. Das andere finde ich halt ein bisschen strange. Da frage ich mich halt schon, kann man das nicht früher lösen? Also die Fans haben die Reise auf sich genommen und so weiter. Wenn Münster die klare Prämisse hat, zu sagen, wir lassen Gästefans nicht in Heimblocks, kann man dem nicht früher auf die Stiche kommen. Ich weiß natürlich nicht.
Das ist jetzt aber dem Stadion geschuldet, Robert. Normalerweise wäre ich bei dir, ne? Also ich gab ja auch mal Diskussionen in Bochum, als Schalke da gespielt hat, ne? Da gibt es natürlich auch noch eine größere Rivalität, aber in Münster ist das jetzt ja so, dass diese Gegengrade, die eh sehr, sehr klein ist, eigentlich komplett in der Hand der aktiven Fanszene von Münster ist. Und wenn du dann da reinläufst, dann ist natürlich dann ein bisschen schwieriger. Also ich glaube, das ist tatsächlich in diesem Fall den besonderen Umständen geschuldet, dass aktuell dieses Stadion umgebaut wird.
Ach, das war kein neutraler Block, das war tatsächlich okay, ja. Dann macht's dann natürlich Sinn. Okay, dann habe ich das tatsächlich falsch verstanden.
Aber sorry, trotzdem auch scheiße, wie können solche Karten an Schalke-Fans gelangen? Ne? Also also als Schalke-Fan, ne, die wollen einfach dahin, dann kaufst du diese Karte und denkst vielleicht auch gar nicht nach und glaubst, ach komm, dann stelle ich mich irgendwo an den Rand, weil man vielleicht dann auch das Stadion in dem aktuellen Zustand gar nicht kennt, kann ich total nachvollziehen.
Ja, dann sind wir schon beim Münster. 0:0. wir haben schon vorher geredet, gewonnener Punkt, zwei verlorene Punkte, lange Überzahl. Wie siehst du die Thematik?
Also Ron Schallenberg sagt gewonnener Punkt. Es gibt ja kein Zwischending. Also ich würde mich für ein Zwischending entscheiden. Ein gewonnener Punkt, zwei verlorene Punkte. Ich weiß halt nicht, wie man es zusammenmischen soll. Also im Endeffekt ist es ja so, der Schiedsrichter hat das Spiel entschieden. Der hat dieses Tor von Valentovic nicht gegeben. Er hat zu früh gepfiffen. Das ist die einzige Erklärung für mich. Also er muss gepfiffen haben, er muss die Situation abgepfiffen haben, bevor der Ball die Torlinie überquert hat, weil ansonsten hätte der Videoassistent eingreifen müssen, weil es sich nicht um ein Foulspiel gehandelt hat. Wir haben uns das 6-mal, 7-mal angeguckt mit Lupe. Das war kein Foulspiel von Valentovic. Da hat Schenk einfach, das hat er einfach schlecht gemacht. Und der Schiedsrichter hat scheinbar vorher schon gepfiffen. Dann kann der Videoassistent nicht mehr eingreifen. Das ist natürlich schwach vom Schiri. Gerade in Sondersituationen musst du laufen lassen. Die lassen bei so vielen Situationen lassen die laufen, weil sie wissen, hinterher wird es kontrolliert. Und bei Sondersituationen im 5-Meter-Raum, fand ich schwach. Ich fand ihn auch generell, was die Spielführung angeht, nicht souverän. Hat auch ganz lange mit Alex Ende, mit dem Trainer von Münster, in der Halbzeit noch diskutiert. Deswegen hat das Spiel übrigens noch mal eine Minute später angefangen, weil die beiden im Kabinengang die ganze Zeit diskutiert haben. Alex Ende fand sich benachteiligt. Ich fand eigentlich die Aktion gegen Loris Karius, da hätte man durchaus auch mal eher eingreifen können. Ich fand, er war einfach unsicher unterwegs. Rote Karte, keine Frage. Selbst Johannes Schenk sagt, einen Tag später, er hat sich die Bilder angeguckt, konnte sich übrigens an die Situation nicht mehr erinnern, war kurz ohnmächtig, also in Gehirnerschütterung. Gute Besserung an dieser Stelle. Aber er hat sich die Bilder angeguckt und hat gesagt, jo, ist rot. Da haben viele gesagt, ja, da ist ja noch einer. Aber ich sag mal so, wenn Silla ist so schnell, wenn er den Ball kriegt, dann kann er den sogar noch raussteigen lassen. Das Tor ist leer. Aber unterm Strich fand ich diese rote Karte. Ich stand ja relativ nah am 16er, am Spielfeldrand, da wo Schalke dann das Eishockeyspiel aufgezogen hat. Immer den Ball rum. Und du hast gemerkt, keiner hat sich das zugetraut, das Entscheidende zu machen. Alle haben immer die Verantwortung weitergegeben. Hier, mach du mal und dann gucken wir. Ball wieder zurück, dann wieder nach außen. Und die Flanken von außen waren eine Katastrophe, sowohl von rechts als auch von links. Gantenbein, boah, Porat, boah. Auch Anti-Ajay war ich total enttäuscht, dass gerade wenn du dann Yannick Bachmann einwechselst, einen großen Spieler, wo du sagst, okay, dann haben wir ja sogar noch gesehen, dann gab es ja noch 3-4 Standardsituationen von Schalke. Die waren so schwach getreten, überhaupt nicht scharf. Da weiß ich gar nicht, was dann da der Sinn war. Du hast einfach gemerkt, die haben nicht dran geglaubt. Und Miro Muslic hat mir hinterher gesagt, dass er in der Kabine war bei den Spielern und denen gesagt hat, ey Leute, warum spielt ihr so, als wenn wir gerade Finale hätten? Als wenn wir gerade Frühjahr 2026 hätten, wo wir ganz dringend gewinnen müssen, um unser Ziel zu erreichen? Das ist gar nicht so. Aktuell geht es darum, ein Punkt ist eine gute Situation. Es geht darum, eine ordentliche Ausgangssituation zu schaffen. Ihr müsst euch gar keinen Stress machen. Und das hat die Mannschaft halt nicht hingekriegt. Ich fand das ganz interessant. Kenan Karaman war die ganze Zeit so, weiß ich nicht, 3-4 Meter vor mir. Der wirkte extrem frustriert auf dem Platz, weil er selber gemerkt hat, das funktioniert nicht. Zwei Chancen hast du. Super Kopfball von Karaman. Da muss man auch sagen, Behrens, gerade drin, der hält den überragend. Da muss er auch erstmal schaffen, so von 0 auf 100. Der war hinter in der Mixzone, war der ziemlich, ist er mit ziemlich großen Coronas aufgetreten und hat gesagt, ja, dafür bin ich ja da. Aber ganz ehrlich, da muss er auch nicht sofort, der ist ja auch kalt, ne? Und die zweite Situation von Silla, ich weiß, du sagst, den muss er machen. Ich finde, den stoppt er super, den Ball. Und, ich fand's nicht schlecht.
Ich sage nicht, er muss ihn machen. Ich sage, er kann ihn machen und ein Weltklasse-Stürmer macht den. Da sind wir ja wieder bei der Diskussion, ob Silla so ein Betrag X wert ist. Das ist jetzt nicht einfach, aber den kann man schon machen. Ich finde, ich sehe vieles ähnlich. Für mich eine klare rote Karte. Der hat das leere Tor aus, wenn auch spitzen Winkel, aber aus 30 Metern. Der trifft das leere Tor. Das 1-0 für mich auch klares 1-0. Ich finde, Schalke hat sehr gute 15 Minuten gespielt zu Beginn. Hat sich dann hat sich Münster so gefühlt besser eingestellt auf Schalke. Und das war so ein bisschen die erste Ballbesitzmannschaft, die das geschafft hat. Also Hannover hat natürlich auch seine Momente gehabt, auch andere Teams, auch letzte Woche vergangene Woche Elversberg. Aber ich finde, Münster hat das richtig fein raus, hat sich da immer schön befreit und hätte dann durchaus auch in Führung gehen können. Hatte dieses ganz knappe Abseitstor plus kurz danach noch mal diese Riesenchance, wo Karius den praktisch so im Sitzen hält. Und letztlich bin ich dann die zwei Chancen dann in Überzahl hast du dann genannt, die schrecklichen Flanken hast du auch genannt. Ich kann mich noch in der ersten Halbzeit an eine Chance erinnern, Konterchance, Elfausi spielt zu spät und schlecht ab auf Karaman, der dann irgendwie versucht durchzuwurschteln, kommt dann durch und legt dann doch mal quer, dann wird der Ball abgefangen. Das hätte auch noch eine Riesenchance sein können, aber wenn man ehrlich ist, hat Schalke an diesem Tag auch einfach nur einen Punkt verdient gehabt. Und dann bin ich dann dazu geneigt zu sagen, es ist dann ein gewonnener Punkt. Weil den Punkt muss Schalke dann auch einfach mitnehmen. Und hier haben sie vielleicht, die Mannschaft hat hier vielleicht auch schon aus dem Karlsruhe-Spiel gelernt, wo man dann eben sich hinten raus noch einen Konter eingefangen hat. Natürlich, man war jetzt, Schalke war in Überzahl. Und das ist nochmal was anderes, aber Muslic hat ja auch gesagt, er hatte immer noch so ein bisschen latent die Befürchtung, dass die Münsteraner noch einen Konter fahren.
Perfekter Wechsel da übrigens. Perfekter Wechsel, dass er Ron Schallenberg rausgenommen hat, der schon gelb hatte und dafür Max Grüger reingebracht hat, weil Grüger hat diese Situation, die du gerade ansprichst, mit seinem taktischen Foul, da hat er dann auch gelb für gesehen, nämlich verhindert. Schalke stand hoch an der Mittellinie und Münster hätte dann kontern können mit drei Spielern. Und er wusste genau, Schallenberg, wenn der nämlich da stand, dann hätte er gelb-rot gesehen.
Absolut. Und letztlich, wer weiß, für was dieser Punkt am Ende wert ist. Am 34. Spieltag ist es gut möglich, dass man zurückschauen wird und wird sagen, die zwei Punkte in Münster, die haben dann am Ende gefehlt. Oder man wird sagen, der eine Punkt in Münster, dass man den als Schalke mitgenommen hat, war dann der Unterschied.
Es ist halt bitter, weil du, genau wie in Darmstadt, wo Karaman, da war der Schiri nicht schuld, sondern da war Karaman schuld, der den Ball nicht macht. Auch in Münster kannst du halt im Endeffekt das Schalke-Spiel kriegen. Gehst früh in Führung, kannst dich dann auf deine Abwehr verlassen. Das ist halt schon bitter.
Das ist bitter, aber Schalke hat ja das Spielglück nicht gepachtet und andere haben auch ein Anrecht auf Spielglück. Das hatte jetzt in diesem Fall Münster. Und trotz allem muss man festhalten, Schalke stellt jetzt die beste Defensive im deutschen Profifußball. Hat nämlich jetzt auch ein Tor weniger als der FC Bayern. Klar, andere Liga und alles schön. Aber trotzdem 7 Gegentore in 13 Spielen ist schon sehr beachtlich, ist auch in der zweiten Bundesliga schon mittlerweile recht. Eher gut 3 Tore weniger als Hertha, die 10 Gegentore haben. Ich würde sagen, Schalke ist nicht unzufrieden. Ob man sich am Ende nochmal ärgert, wird man sehen.
Ja, aber also ich fand aber, also was da schon rauskam, ich hatte Alex Ende, den Trainer von Münster, vorher im Interview und der war total euphorisch. Der war so, der hatte so einen Blitzen in den Augen. Ich habe ihn dann nach dem Interview gefragt, ey, du wirkst aber echt sehr euphorisch. Da sagte er, ich habe einen perfekten Plan. Und das hat man auf dem Platz dann gesehen. Also Schalke, fand ich schon, ist gut ausgecoacht worden. Also die Kontersituationen, die immer wieder entstanden sind, ich fand, da stand die Defensive zum ersten Mal nach Darmstadt echt nicht gut. Ne? Da hat Schalke dann Glück gehabt. Aber also du siehst schon, mit so ein bisschen Kniffen kannst du Schalke auch gut auscoachen. Muslic sagt, wenn Spiel 11 gegen 11 ausgegangen wäre, dann hätte Schalke hinten raus das Spiel gewonnen. Sehe ich anders. Ich hatte den Eindruck, dass Münster an dem Tag einen besseren Plan hatte.
Ich stimme dir zu und ich stimme Miron Muslic zu. Ich glaube, Münster hatte tatsächlich einen sehr guten Plan. Und trotzdem glaube ich, dass es bei 11 gegen 11 Schalke mehr Chancen hat. Weil ich hatte schon den Eindruck, dass diese Gegenpressing-Momente mehr wurden, gerade als da dieser Platzverweis ist. Und wenn dann noch einer zündet, dann glaube ich, hat Schalke schon die gute Chance, noch ein Tor zu machen. Und wenn Schalke führt, dann wird Schalke ganz schwer noch überrumpelnd. Aber es ist eh hypothetisch. Wir wissen es nicht. Am Ende steht jetzt eine Punkteteilung. Es ist jetzt die erste der Saison und man hat auf den Tabellenführer sogar noch einen Punkt gut gemacht. Auf die Teams dahinter leider nicht. Aber trotzdem bleibt erstmal 28 Punkte nach 13 Spielen ist eine Hausnummer, finde ich. Das kann man erstmal so stehen lassen. Und ob Muslic ausgecoacht wurde oder ob das System entschlüsselt wurde, da würde ich mal noch abwarten, ob es andere Teams gibt, die das ähnlich wie Münster machen können. Weil nur weil Münster jetzt machen konnte, heißt es nicht, dass es nächste Woche Paderborn ähnlich gut hinkriegt. Aber natürlich wird Paderborn sich das Spiel gut anschauen und versuchen, ähnliche Sachen zu machen. Und dann lass uns gleich zu Paderborn kommen. Was erwartest du für ein Spiel gegen Paderborn? Ist es Blutlichtspiel?
Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt gut oder schlecht war, dass Paderborn so einen Dämpfer gekriegt hat. Eine erste Niederlage sagt nach 9 Spielen. Und die haben das war jetzt so ein Spiel wie Schalke in Darmstadt. Also so das ich glaube, die waren ganz gut drin eigentlich, hatten auch eine gute Chance und dann kriegst du aus dem Nichts das 1-0-1 und dann waren sie einfach raus und dann haben die einfach auch komplett einen gebrauchten Tag gehabt. Ob ihnen das zweimal hintereinander passiert, weiß ich nicht. Traditionell hat Paderborn in den letzten Jahren übrigens immer hinten raus in der Hinrunde Probleme bekommen. Die haben immer gut gespielt am Anfang. Dann meist so gegen Dezember kam dann der Winterblues. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das dieses Jahr auch passieren wird. Dafür, finde ich, ist die Mannschaft zu gefestigt. Ich fand es ganz interessant, Ron Schallenberg, der ja immer noch zumindest mal mit einem Auge nach Paderborn schaut. Er sagt, es ist nicht mehr so intensiv wie die letzten Jahre, als er gerade frisch gewechselt war. Kennt auch nicht mehr alle Spieler, aber der sagt halt auch, du siehst halt schon, dass da was zusammengewachsen ist. Und das Kettemann hätte ich ihm nie zugetraut. Erste Profistation und sofort so solide. Die spielen einfach eine ganz klare Struktur, einen ganz klaren Stiefel, einen frischen Fußball. Das wird nicht einfach, aber es ist ein Abendspiel in der Arena, ein Freitagabendspiel. Ich sag mal so, das ist schon, also der Druck, der davon zurzeit von den Rängen runterkommt, das ist schon nochmal eine Macht. Problem ist halt, ne, es kommen jetzt nicht super viele Spieler zurück. Also ich glaube, bei Paderborn fällt keiner groß aus. Zumindest ist das mein Stand heute. Muss ich mich vielleicht nochmal, jetzt kann sich die nächsten Tage noch ändern, aber du guckst gerade, oder?
Ich schaue mir.
Ich meine, die haben alle Mann dabei. Das ist ja zurzeit echt ein Problem, ne? Dass Schalke halt nicht in Bestbesetzung auflaufen kann. Das finde ich auch eigentlich schade, weil du gerade merkst, dass so die Konkurrenz, du hast die Tabelle ja gerade angesprochen, die Mannschaften, die von unten drücken, das sind ja jetzt schon ein paar, ne? Mit Hannover, mit Darmstadt, mit Elversberg, mit Hertha, die funktionieren gerade. Und genau in der Situation bist du jetzt, ist Schalke einfach gerade nur mit 3 Rädern unterwegs, obwohl die 3 Räder gut funktionieren. Aber ist natürlich schon schade, ne, dass das in so einer frühen Phase der Saison gerade Schalke so reinkloppt.
Es kommt Vitali Becker zurück, das ist zumindest mal eins.
Das ist gut so.
Das ist sehr, sehr wichtig. Also vor allem in der Arena, wie der junge Kerl sich auch immer pusht, das ist schon
vielleicht
immer
auch gar nicht verkehrt, dass er jetzt mal eine Ruhe hatte, ne?
Absolut.
Ist ja auch nicht zur Nationalmannschaft gefahren. Ja, das finde ich super. Also da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass es ja sowas lange nicht gab, dass man auch mit Rücksprache mit den Nationaltrainern gesagt hat, ey Leute, ich brauche mal eine Pause. Jetzt hat er doch ein bisschen längere Pause gehabt. Vielleicht gar nicht schlecht.
Definitiv. Man darf auch nicht vergessen, Antia Jay ist eine Woche weiter. Vielleicht ist er auch ein Startelf-Kandidat. Also Valentovic hat es beim Debüt herausragend gemacht. War jetzt gegen Münster etwas unauffälliger. Der war jetzt nicht schlecht, aber da hat man auch gesehen, dass sich der Gegner ein bisschen eingestellt hat. Vielleicht kommt Antia Jay rein. Und dann ist halt die Frage, kommt sonst noch jemand zurück? Brian, lass mir vielleicht.
Ja, also da kam auch eine Frage von einem Fan, warum Bachmann jetzt so schnell zurückkam und Lassme nicht. Das ist tatsächlich A, von den Verletzungen abhängig. Es ist natürlich jetzt auch gerade arschkalt draußen. Das ist jetzt nicht für Muskeln und Körper gerade die beste Voraussetzung, um zu heilen. Bei Bachmann kam es jetzt ein bisschen überraschend, fand ich. Der hat ja diese Fersennummer, der wird auch weiter sein bei Lassme. Der trainiert genauso lange schon mit, wie die anderen beiden auch. Aber da merkst du einfach, dass Schalke dieser Wade nicht traut. Ne? Also sonst hätte der ja auch schon im Kader gestanden. So ist der Plan, soll gegen Paderborn zumindest wieder im Kader, also ein kaderpotenzieller Spieler sein. Ich glaube, wenn er fit ist, kommt er auch automatisch in Kader. Wenn du dir die Bank in Münster anschaust, das ist ja dann doch, also es ist ja gar nicht böse gemeint, aber da ist jetzt auch nichts, wo der Gegner dann zittert, weil wenn er die Namen liest. Und Brian Lassme ist halt schon einer, der nochmal je nach Spielstand für die letzten 10, 15 Minuten auch nochmal eine andere Facette reinbringt. Ne? Also das kann mit Sicherheit gut passen. Aber da muss man halt beten, dass diese verdammte Wade, die die letzten Jahre immer wieder eingeknickt ist, halt hält. Von daher kann man da einfach keine verlässlichen Aussagen machen. Ne?
Ja, du hast ja letzte Woche, wo wir die ganzen Verletzten auch durchgegangen sind, hast du ja bei Bachmann ja auch gesagt, dass man den ja vielleicht auch mit dieser Ferse auch ein bisschen vielleicht fit spritzen kann. Und da ist es auch so eine Geschichte der Schmerztoleranz. Und vielleicht ist es bei ihm jetzt nicht so schlimm. Bei einer Muskelverletzung hat es natürlich weniger mit Schmerztoleranz zu tun. Selbst wenn man keine Schmerzen hat oder ein bisschen Schmerzen, wenn der Muskel wieder reißt, ist man halt wieder lange raus. Also das ist vielleicht auch da nochmal der Unterschied. Mich würde mal interessieren, wie schätzt du die Situation bei Grummis ein? Der trainiert ja auch schon wieder individuell. Kannst du dir da vorstellen, dass man bei ihm extra vorsichtig ist? Zum einen, was du letztes Mal gesagt hast, weil er die Intensität noch nicht gewohnt ist, aber zum anderen auch, weil er im Grunde der einzige Backup wäre für oder ist, wenn Süller zum Afrika-Cup fährt, dass man ihn da auf jeden Fall fit hat.
Das kann ich mir nicht nur vorstellen, das ist so. Also das ist ja kein Geheimnis, dass Christian Gomez mit der Intensität echt auch ein Problem hat. Das ist ja auch vollkommen normal, ne? Wenn du auf einem ganz anderen Level unterwegs bist. Also nichts gegen Winterthur, aber das ist dann echt nochmal ein anderes Level. Und jeder Körper reagiert da anders, hat die Vorbereitung nicht mitgemacht und so. Das wirkt sich dann einfach so aus. Jetzt ist die Sehne ja auch noch mit betroffen. Das heißt, das Risiko, dass wenn du ihn zu früh reinwirfst, dass er dann eine schwerwiegende und lange Verletzung mitbringt, das ist einfach zu groß. Und natürlich, das hatte ich Miron Muslic auch letztens gefragt, ist da ganz klar diese Situation um Moussa Sila und den Afrika Cup im Hinterkopf. Wenn du weißt, Nürnberg ist ja noch nicht ganz raus. Der Spielplan ist natürlich für Schalke Mist, dass sie sonntags erst spielen, aber das ist noch nicht ganz raus, ob er da schon abgestellt werden muss. Aber Braunschweig definitiv und vielleicht, je nachdem wie Mali abschneidet, wobei ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie bis zum Endspiel drin bleiben, wäre dann auch noch Hertha im Januar mit dabei. Aber dann brauchst du einen Neuner und da ist kein anderer. Das ist ja wirklich das Problem. Ne? Du hast in der Jugend vielleicht noch Tubic, ne? Heißt er, glaube ich. Ja, der hat dir, glaube ich, ganz gut gefallen. Ob das jetzt ein klassischer Neuner ist und ob der dir dann hilft, weiß ich nicht. Aber Christian Gomez wäre halt schon ganz wichtig, dass der in diesen Spielen fit ist. Und dann kannst du dir das auch erlauben, weil Silla auch gerade funktioniert und Silla auch über 90 Minuten laufen kann. Das siehst du ja. Ich finde den übrigens zurzeit echt gut. Auch wenn er jetzt kein Tor gemacht hat, aber ich finde, der hat echt gute Momente. Dann kannst du diesen Luxus gönnen und sagen, wir packen Gomez in Watte nochmal 3 Wochen und kneten ihn nochmal richtig durch, in der Hoffnung, dass er dann für Silla spielen kann.
Ja, ist sehr ärgerlich für den jungen Mann, weil der ist ja gerade durchgestartet, hat da in Hannover sein Tor geschossen und kurz danach kam dann die Verletzung. Süller fand ich auch auffällig, nicht nur wegen der neuen Frisur. Leider hat er sein Tor nicht gemacht, das ist dann bitter. Aber ja, da gab es ein paar in der Redaktion, ich habe arbeiten müssen am... Da gab's ein paar Kommentare, oh, hier der Neue jetzt mit der Frisur, aber...
Es sieht interessant aus, sagen wir es mal so. Aber ich darf auch nichts sagen, weil ich habe mir einen Glatz... Also gut, dass wir noch keinen Videopodcast haben. Also ich zeig die dir jetzt mal, guck dir das mal an. Ey. Ist nichts mehr da. Zu viel Schalke gemacht als Reporter. Alles aus.
Dann... Wären wir eigentlich schon fast beim Ende? Also viele, viele Rückkehrer sind nicht zu erwarten. Becker, eventuell Süller, Lassme. Ansonsten, ja, mein Gott, die Hoffnung stirbt als letztes, aber ich denke, dass es der Kader, der es jetzt die letzten Wochen gemacht hat, auch die nächsten Wochen für Schalke reißen muss. Und hat das ja jetzt auch so schlecht nicht gemacht, das muss man ja auch sagen.
Nein, alles gut. Aber jetzt merkst du, ne, bei so einem Spiel gegen Münster, da hätte halt so ein Younes gut getan. Das ist genau wie bei so einem Spiel gegen Kiel, wo du, dann stehen die um den 16er und keiner weiß, was los ist. Da bräuchtest du einen, der einfach mal 3 Leute stehen lässt und der einfach auf Quadratmeter auch mal eine Pirouette drehen kann. Und das ist halt Armin Younes. Aber auch da eine Prognose zu machen, wann der zurückkommt auf den Platz, war er bisher noch gar nicht, ist eher schwierig.
Absolut. Gut, und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum Ende, nämlich zu, das musst ihr mir erklären, also zu euren Fragen. Und die erste Frage würde ich mal von, wir haben es ein bisschen schon angerissen, aber trotzdem Oldman oder Oldman 1715. Meint ihr, wir holen noch einen Zehner? Der hat heute gefehlt. Ich würde dem User zustimmen, dass ein Zehner gefehlt hat. Ob wir dann noch jemanden holen? Ich bin eher skeptisch, weil kein Geld da ist. Dirk, was sagst du?
Ja, der Kader ist eigentlich voll. Das ist ja das Problem. Ne? Wenn alle zurückkämen, ist der Kader sogar zu groß. Und du darfst ja auch nicht vergessen, eigentlich würde Schalke ja gerne auch noch Lassme abgeben, den man ja auch ungefähr auf der Position halbwegs verordnen könnte. Also da ist, das Budget ist, gibt es eigentlich nicht her. Ich glaube, wenn Schalke irgendwie eine Möglichkeit hätte, würden sie noch was machen, aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil du kannst ja auch einfach keinen abgeben.
Ja, und man muss auch bedenken, wenn alle zurückkommen, dann hat man ja auch genügend Zehner. Aber ja, das ist halt die Krux, wenn aktuell so viele Verletzte sind.
Frank Baumann hat ja vom internen Rückkehr, also ich setze ganz viel auf den Shibara. Ich glaube, die Frage nach so einer Verletzung und so, aber ich glaube, der kann wirklich ein sehr belebendes Element sein. Gerade in diesem Muslic-Fußball. Aber junger Mann, schwere Verletzung, lange Ausfallzeit, schwierig.
Ja, aber ich muss sagen, ich freue mich auch auf den. Der hat letzte Saison, als er dann spielen durfte, hat er Spaß gemacht. Auch in der Jugend, wenn man den gesehen hat, der hat ja ein richtiges Powerpaket. Aber ja, man darf jetzt natürlich auch nicht zu viel erwarten, aber bin trotzdem hoffnungsfroh, dass der Schalke helfen kann. Und dann hätten wir so eine Doppelfrage, weil zu diesem Komplex sehr viele Fragen reingekommen sind. Und zwar geht es zu dem Fanprotest beziehungsweise den personalisierten Tickets. Und da gab es eine Frage von Sven Scherk oder Scherkel. Was hältst du von personalisierten Tickets? Und Heiko Polygon fragt, Fanprotest, große Show oder nötig? Es gibt ja heute schon keine Tickets mehr ohne Registrierung. Dirk, was kannst du zu diesem ganzen Komplex sagen?
Also grundsätzlich muss ich sagen, dass ich als Fan, wenn ich irgendwo in ein Stadion gehe, mich noch nie unsicher gefühlt habe. Ja, und ich glaube, das ist ja auch das, was die Fans kritisieren, dass die Statistiken zeigen, dass die Stadien an sich sicher sind und dass es da eigentlich keine weitere Handhabung nötig wären. Ich finde auch tatsächlich, wenn ich auf dem Weg zum Stadion bin, finde ich bei ganz vielen Spielen das Polizeiaufgebot für mich gefühlt zu groß. Dann denke ich mir so, das ist völlig drüber. Das ist zumindest mein Empfinden. Und die Fans haben etwas dagegen. Es ist Anfang Dezember, ist die Innenministerkonferenz. Da geht es darum, gerade auch was personalisierte Tickets, was Stadionverbote angeht, einen weiteren Schritt zu machen, was die Fans sagen, was die Fankultur letztendlich zerstören würde. Die Fans protestieren dagegen. Ich kann das zumindest nachvollziehen aufgrund der Argumente, die ich jetzt gerade gesagt habe, mein eigenes Empfinden. Natürlich sind so Szenen wie beim Spiel Hertha gegen Dresden, wo sich da Fans im Stadion gekloppt haben und jetzt auch Frankfurt in Köln, wo die dahinter dann ein Riesenfeuer anzünden. Das sind natürlich jetzt eher Wasser auf die Mühlen der Forderung der Innenministerkonferenz. Insgesamt ist es aber so, dass die Statistik das besagt, dass die Vereine das in den Stadien im Griff haben, über ihre Fanprojekte, über ihre Fanbeauftragten, über den Kontakt, den sie zur aktiven Fanszene pflegen. Und das darf man nicht außer Acht lassen. Aber mit Sicherheit hat die Polizei da auch einen anderen Blickwinkel drauf. Wie gesagt, Polizei und Schalke ist ja eh nochmal so eine gesonderte Nummer. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Also da stecke ich dann auch nicht so tief drin, als dass ich das anders bewerten könnte.
Ja, ist natürlich eine schwierige Thematik, die sehr facettenreich ist. Ich frage mich halt immer, warum es immer nur im Fußball Ausschreitungen gibt. Also es gibt dann die ganz wilden Fälle, wenn die sich ja irgendwo auf einem Feld oder am Bahnhof treffen und sich da die Köpfe einschlagen, da frage ich mich auch immer, wie funktioniert das immer? Telefonieren die da vorher und dann auf dem Platz? Ah, wir zwei haben telefoniert, okay, und auf geht's. Aber das ist dann wenigstens abseits. Also wenn die sich auf dem Feld prügeln, ich finde es komplett bescheuert, aber whatever. Im Stadion ist natürlich wenig, allerdings muss man natürlich auch im Stadion sagen, es kommt immer wieder zu Fällen und auch beispielsweise auch zu so rassistischen Vorfällen. Ob man mit so voll personalisierten Big Brother Tickets dann diese Personen direkt immer rausfiltern kann, das weiß ich nicht. Es ist ein schwieriges Thema. Ich kann beide Seiten ein bisschen verstehen. Weil zum Beispiel, ich bin auch beispielsweise großer Eishockey-Fan, da gibt's sowas nicht. Da ist sowas einfach nicht, dass ich Fanlager, also die beschimpfen sich während der Spiele, aber danach ist da keine Prügelei, kein gar nichts. Und klar ist natürlich kleiner alles, sagen wir mal 10.000 im Vergleich zu 60.000, aber ja, ist schwierig. Und mal sehen, was jetzt am Ende rauskommt. Dirk, wolltest du noch was sagen?
Ja, also ich kann das schon auch irgendwie verstehen. Ich habe mich, ich habe früher, als ich noch beim Radio gearbeitet habe, hatte ich mal einen Beitrag gemacht über das Fanprojekt auf Schalke, wo Sozialarbeiter auch mit den Fans zusammenarbeiten und auch mit Rechtsanwälten, die Fans vertreten. Auf Schalke heißt das Königsblaue Hilfe. Ich glaube, das gibt's aber bei fast jedem Verein, so und so hilfe.de. Und da geht's halt schon auch darum, dass gerade was die Polizei angeht, dass da halt auch vieles schiefläuft. Ne? Also keine Frage, wenn die sich dann irgendwo im Hauptbahnhof da prügeln und andere Leute noch mit einbeziehen und so, das geht gar nicht. Das muss unterbunden werden und da gibt's auch überhaupt keine zwei Meinungen zu, auch das, was in Dublin passiert ist. Also das sind ja, wenn Stadionverbotler da dann unterwegs sind, dann weißt du auch, warum die Stadionverbot haben. Das ist mit Sicherheit auch berechtigt. Trotzdem sind da ganz, ganz viele Fälle bei, wo die Fanprojekte sagen, das geht gar nicht, ne? Wo dann alle eingekesselt werden und alle per se erstmal auf die Liste Stadionverbote kommen. Aber wie gesagt, da bin ich kein Fachmann drin. Vielleicht können wir sagen, es gibt eine Homepage, da kann man sich das anschauen, was die Fans auch genau wollen. Die heißt www.derfußballistsicher.de. Also www.derfußballistsicher.de. Da kann man sich das alles nochmal durchlesen, was die Fans da genau monieren. Und man sieht ja auch daran, dass der Verein Schalke 04 ja diese Proteste mitträgt. Es gab ein Statement auf der Homepage dazu. Die Spieler haben nach dem Spiel gegen Münster das Plakat gemeinsam hochgehalten vor der Tribüne. Also es ist jetzt nicht so, als wenn das eine ausschließliche Forderung der Fans ist, sondern da gibt es ganz viele Vereine, die das ja mit unterstützen und dementsprechend so ganz auf dem Holzweg sind die Fans da scheinbar nicht.
Nee, definitiv nicht. Okay, das ist doch ein gutes Schlusswort, Dirk. Dann wären wir am Ende der Sendung. Wie immer gilt, wenn ihr noch Fragen habt, Anmerkungen, Feedback, positiv, negativ, dann dort schreibt. Egal auf welcher Plattform ihr unseren Podcast konsumiert. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich würde mich dann verabschieden bis nächste Woche. Und Dirk?
Ich habe jetzt tatsächlich heute mal nichts. Ich sag euch, ich hoffe, es hat euch vom Sound her aus meinem wunderschönen Keller gefallen, auch wenn ihr den nicht seht. Ich kann euch sagen, Lotta liegt neben mir und schnarcht. Ihr gefällt's ja auf jeden Fall und mir auch.
Wunderbar. Also, tschö.
Ciao.
Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.